schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu Schöner Wohnen, Podcast zur Wohnungsfrage mit der ersten Folge im neuen Jahr. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Philipp Möller. Mein Name ist Niklas Schenker.
Hallo.
Genau, das war Philipp. Und wir wollen diese Folge heute nutzen, um einen kleinen Ausblick zu wagen, und zwar ins Jahr 2024.
Genau, denn das Jahr ist ja noch nicht besonders alt. Es steht einiges an. Es wird natürlich neu gewählt in den Bundesländern im Osten, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Aber auch Europawahlen finden statt. Damit wollen wir uns kurz beschäftigen, was hat eigentlich die EU mit Wohnungspolitik zu tun. Aber wir wollen auch ein bisschen darauf blicken, was passiert eigentlich auf den Wohnungsmärkten, was ist bei der Mietentwicklung zu erwarten, wie wird es weitergehen mit dem Neubau. Und auch ganz aktuell, vielleicht sind auch einige von euch betroffen, die ihr hier zuhört, die Betriebskosten, die gerade ein größeres Problem geworden sind. Und ganz am Ende wollen wir auch ein bisschen diskutieren, was gibt es eigentlich für Chancen, Möglichkeiten und Risiken für die Mietenbewegung.
Ich glaube, Spoiler, wir sind beide der Auffassung, dass auch 2024 kein besonders gutes Jahr für Mieterinnen und Mieter wird, nachdem nun, glaube ich, das kann man konstatieren, auch 2023 nicht besonders viele soziale Reformen in der Wohnungspolitik weder auf Bundesebene noch in Berlin noch in einzelnen anderen Bundesländern stattgefunden haben. Und wir aber darüber ja später auch nochmal diskutieren, welche vielleicht Alternativen oder eben auch Gegenbewegungen es dazu nochmal geben sollte. Aber wir beginnen mit einem Thema, dem wir schon das du gerade schon angesprochen hast, und zwar Betriebskostennachzahlungen. Das ist gerade in ganz vielen Haushalten in Berlin ein Riesenthema. Die Presse ist praktisch voll davon, dass es aktuelle Beispiele gibt, wo also wirklich immense Summen an Betriebskostennachzahlungen zurückgefordert werden. Also Betriebskosten teilt man einen kalte Betriebskosten, das ist dann sowas wie Hausmeisterleistungen etc., Grundsteuer, also Kosten, die jetzt erstmal für den Vermieter anfallen, die dann auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können, und natürlich die Warmbetriebskosten. Da gibt es ja nochmal Unterschiede, also wer jetzt unter euch eine Gasetagenheizung hat, der regelt das ja direkt mit dem Energieunternehmen, aber sehr viele, die jetzt zum Beispiel an die Fernwärme angeschlossen sind, da werden die Warmbetriebskosten ja direkt vom Vermieter quasi erhoben. Und es gibt jetzt einige wirklich, ich sagte es schon, schockierende Beispiele, also zum Beispiel müssen Mieterinnen und Mieter in der Siedlung Tegel Süd teilweise bis zu 7.000 Euro nachzahlen. Anderes Beispiel Lichtenrade, da ist der Vermieter die Adler Group, Immobilienkonzern, soll enteignet werden. Über den haben wir hier, glaube ich, auch schon an mehreren Stellen gesprochen. Auch hier Nachzahlungen von bis zu 5.500 Euro. Also es ist wirklich ein ganz drängendes Problem. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund, dass es ja schon im Dezember eine Studie gab, dass immer weniger Haushalte in Deutschland tatsächlich ihre Wohnung, immer mehr Haushalte in Deutschland können ihre Wohnung nicht angemessen heizen. Es sind 5,5 Millionen Haushalte, und diese Zahl hat sich allein innerhalb eines Jahres verdoppelt. Jetzt gibt es verschiedene Ansatzpunkte in einzelnen Bundesländern dagegen, was zu machen. Also es gibt in Bremen zum Beispiel einen Härtefallfonds. Es gab schon in Berlin, damals noch durchgesetzt von der linken Sozialsenatorin Katja Kipping, einen Härtefallfonds Energieschulden, dass also die Haushalte, die infolge der gestiegenen Energiekosten nun eine Stromsperre angedroht bekommen, dass da die Kosten übernommen werden, um eben diese Stromsperre abzuwenden. Das Bündnis Novonovia, das besteht aus Vonovia-Mieterinnen und Mietern bundesweit und diesem Bündnis kritische Vonovia-AktionärInnen, die fordern einen Verzicht dieser hohen Betriebskosten, weil ich glaube, das muss man auf jeden Fall auch nochmal sagen. Ungerechtfertigt hohe Betriebskosten waren in den letzten Jahren gerade bei privaten Immobilienkonzernen immer schon ein Riesenthema. Also gerade Vonovia steht da ganz besonders in der Kritik. Da ging es aber eher immer um Fragen von, ich sag mal, Hausmeisterleistungen, die gar nicht stattgefunden haben, wurden dann auf die Miete umgelegt. Jetzt erleben wir ja durchaus nochmal eine andere Situation, und ich glaube, konstatieren kann man schon, das ist ein Thema, was jetzt ganz viele Mieterinnen und Mieter treffen wird. Das ist ein Thema, was auf Bundesebene überhaupt noch keine Rolle spielt. Und es wird wahrscheinlich in der Zukunft auch eher noch schlimmer, denn mit dem Jahreswechsel ist ja auch die sogenannte Gaspreisbremse praktisch ausgelaufen. Das heißt also, die Energiepreise werden hier, wie wir das in dieser Folge die ganze Zeit machen werden, Blick in die Glaskugel, werden höchstwahrscheinlich auch eher noch ansteigen. Das heißt, Mieter und Mieter haben jetzt schon mit diesen hohen Nachzahlungen zu kämpfen und werden wahrscheinlich auch in Zukunft eher mit noch höheren Energiekosten zu tun haben.
Also genau, man muss es ja vielleicht nochmal einen Blick zurück wagen. Also wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle sehr genau an die Diskussion, die es zum Jahreswechsel 2022 auf 2023 gab. Gasmangellage war das große Stichwort, also die Gefahr, dass Deutschland seine Gasspeicher nicht ausreichend gefüllt hätte und man ja genau kein Gas mehr aus Russland geliefert bekommen hat. Und genau da hat man dann ja schon befürchtet, dass die Betriebskosten sehr stark steigen könnten, denn was muss man ja auch dazu sagen, Gas ist eben der wichtigste Energieträger tatsächlich für die Beheizung von Wohngebäuden. Da ist auch das Öl, Heizöl spielt auch immer noch eine gewisse Rolle, aber die erneuerbaren Energien sind eben noch nicht so weit gediehen. Und tatsächlich könnte man jetzt sagen, nachdem es diese Riesendebatte gab und ja Deutschland auch diese Gasmangellage ein Stück weit abgewendet hat und mit dem Gaspreisdeckel sicherlich auch das Allerschlimmste verhindert werden konnte, sieht man jetzt aber eigentlich erst ein Jahr später, dass eben trotzdem nicht alle Haushalte ja auch von diesen Maßnahmen am Ende ausreichend profitiert haben. Also das, was jetzt in den Zeitungen steht, sind natürlich Extremfälle. Aber wir reden da eben dann tatsächlich doch auch von Fällen, wo es um mehrere tausend Euro geht und was für die Mieterinnen und Mieter halt dramatisch ist. Und man muss einfach konstatieren, das hat Niklas ja auch gerade schon gesagt, dieses Thema ist einfach ein Stück weit außerhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschiene, zumindest auf der politischen Ebene. Nicht in der medialen, aber zumindest auf der politischen Ebene. Und das liegt eben daran, wie bei auch vielen anderen Themen, dass es quasi eine zeitliche Verschiebung von einem Jahr tatsächlich in dem Fall gab, wo man jetzt eigentlich wirklich erst die Folgen von dem, was da 2022 auf 2023 passiert ist, wirklich ja sehen kann. Und das ist, glaube ich, eine dramatische Situation. Und ich glaube, da sollte man auch als Politik ein Stück weit nochmal den Finger in die Wunde legen und sich wirklich überlegen, wie kann man denn Haushalte, die jetzt tatsächlich mit mehreren tausend Euro Nachforderungen konfrontiert sind, auch effizient und schnell helfen.
Absolut, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, vor allem, wenn wir uns noch mal kurz vergegenwärtigen, was die Konsequenzen sind. Also wenn ich meine Betriebskostenabrechnung nicht schnell bezahlen kann, dann sind es erstmal unter Umständen Mietschulden, die angehäuft werden. Und wenn Mietschulden in gewisser Höhe erstmal da sind, dann kann eben auch als Konsequenz wirklich eine Kündigung ins Haus stehen. Also ich glaube wirklich, das ist nochmal eine Situation, die vielleicht auch an Dramatik zunehmen wird. Wir werden das vielleicht auch hier im Podcast auf jeden Fall und auch an anderer Stelle weiter begleiten. Ansonsten sollten wir uns vielleicht einfach mal anschauen, was meinen wir, was auf den Wohnungsmärkten in diesem Jahr so passieren wird. Auch da gibt es eine ganze Reihe an Artikeln von Leuten, die sagen, die Grundstückspreise werden sinken, die werden weiter steigen. Was meinst du denn, Philipp?
Genau, ich habe mich mal so ein bisschen in die Tiefen der Analysten hereinbegeben und so ein bisschen geschaut, was sind denn so die Trends, die wir da erwarten können auf den erstmal auf den Immobilienmärkten, sagen wir mal, also Grundstückspreise, Kaufpreise. Wir erinnern uns, im letzten Jahr sind die Immobilienpreise gefallen tatsächlich. Genau, also 2023 kann man von einer Trendwende sprechen, also hin zu fallenden Immobilienpreisen, nachdem wir über 10 Jahre ja eine wirkliche Preisrallye hatten. Jetzt die letzten Zahlen, die rausgekommen sind zwischen Juli und September 2023, sind die Preise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,2% gefallen. Das war der größte Fall von Immobilienpreisen seit über 20 Jahren. Und ja, auch in den Quartalen davor gab es im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen einen Preisabfall. Wenn man sich Analysen anschaut, dann vermuten die meisten Analysten tatsächlich eine Stabilisierung der Grundstückspreise im 2024. Denn auch wenn man sich den Vergleich zwischen den einzelnen Quartalen in 2023 anschaut, also wie sind quasi, haben sich die Preise innerhalb von 2023 entwickelt, da kann man schon feststellen, da sind die Preisabfälle gar nicht mehr so stark und das ist ein Trend, der sich wahrscheinlich auch 2024 fortsetzen wird. Es könnte sogar, davon gehen auch einige Analysten aus, sogar tatsächlich sein, dass am Ende des Jahres 2024 die Preise sogar wieder ein Stück weit nach oben gehen. Das, und das ist das ganz Entscheidende, hängt aber davon ab, wie sich die Zinsen weiterentwickeln, denn wir erinnern uns, Baupreise sind massiv abhängig davon, wie sich die Zinsen entwickeln, haben wir letzte Folge ja auch mit Joram Gerhard von der Finanzwende nochmal drüber gesprochen, der das sehr gut erklärt hat. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, hat jetzt in den letzten Runden keine Zinserhöhungen mehr vorgenommen. Auch die Inflation, warum die EZB, das war ja der Grund, warum die EZB die Zinsen erhöht hat, hat sich immer weiter abgeschwächt. Für 2023 gab es jetzt oder wird etwa von einer Inflation von etwas über 5% ausgegangen. Für 2024 geht man sogar nur noch von 3% Inflation aus. Und wenn die EZB als Reaktion darauf die Zinsen nicht mehr anhebt oder vielleicht sogar senkt, könnte sich auch das allgemeine Zinsniveau beruhigen, beziehungsweise da auch die Zinsen wieder sinken. Und sinkende Zinsen würde tatsächlich einen Motor bedeuten für die Immobilienpreise. Und was man tatsächlich auch schon beobachten kann, ist, dass zumindest die Bauzinsen, also die Zinsen, die man aufnehmen muss, um neu zu bauen, um einen Wohnungsbaukredit zu bekommen, dass die tatsächlich schon deutlich sinken und es gibt schon einige Angebote von unter 3%. Also so viel zu den Grundstückspreisen, wahrscheinlich zu den Immobilienpreisen, wahrscheinlich eine Stabilisierung der Preise in 2024. Das wird alle Immobilienbesitzenden und auch die großen Wohnungskonzerne sicherlich freuen. Aber es ist auch ein Stück weit ein Blick in eine Glaskugel. Was können wir denn für die Mieterinnen und Mieter und die Mietentwicklung sagen? Und da sieht es leider ganz anders aus. Da haben wir im 2023 auch schon einen massiven Anstieg beobachten können. Also alleine in Berlin sind die Angebotsmieten laut Statistischem Bundesamt um 20% in einem Jahr gestiegen. Fand ich auch nochmal ziemlich krass, als ich mir das angeguckt habe. Ja. Und noch krasser, laut einer neuen Studie von Goodman, sind die Neubaumieten im letzten Jahr gestiegen, nämlich um unglaubliche 33,6%. Das fand ich schon wirklich krass. Also eine durchschnittliche Neubaumiete in Berlin gibt dieser Goodman Report, auf den sich auch viele Leute bezogen haben. Also das ist jetzt nicht nur eine Einzelmeinung. Bei etwa 30 Euro den Quadratmeter. Das fand ich schon richtig, richtig krass. Man muss dazu sehen, es gelangen gerade sehr, sehr viele Kleinraumwohnungen, Mini-Apartments auf den Markt, wo wir ja wissen, dass die besonders hohe Mietpreise haben. Also so eine Butze, die dann irgendwie 8, 10, 12 Quadratmeter groß ist und dann hat man vielleicht noch einen etwas größeren Gemeinschaftsraum, aber den Leuten wird dann schnell mal 1.000 Euro aus der Tasche gezogen für eine 10 Quadratmeter Butze. Und da kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen, die Mietentwicklung im nächsten Jahr dürfte sich leider weiter verstetigen. Also eigentlich alle Analysten gehen davon aus, dass auch im 2024 die Mieten massiv steigen werden. Und das hängt eben auch tatsächlich ein Stück weit damit zusammen, auf der einen Seite, dass die Bundesregierung keine Anstrengung macht, irgendwelche neuen Mietregulierungen vorzunehmen. Also die Ampel hatte ja eigentlich angekündigt, die Kappungsgrenze, nochmal an die Kappungsgrenze ranzugehen und zu sagen, eigentlich nur noch 11% Mietsteigerung alle 3 Jahre, das ist bisher nicht passiert, wird vielleicht auch einfach nicht mehr passieren. Die FDP blockiert da auf jeden Fall. Das heißt, es gibt eigentlich keine neuen Mietregulierungen und auf der anderen Seite der Neubau bricht halt massiv ein. Darüber haben wir ja auch schon viel im Podcast gesprochen. Und auch da lässt sich konstatieren, das wird in diesem Jahr 2024 nicht besser werden. Also Clara Geiwitz, unsere Bauministerin, hat ja mal die Devise ausgegeben, 400.000 Wohnungen im Jahr sollen entstehen. Eigentlich alle Analysten und auch sie selbst sind sich einig, wahrscheinlich landen wir jetzt in diesem Jahr bei den Genehmigungen bei unter 300.000, 250.000, also fast nur noch die Hälfte von den ursprünglich geplanten 400.000 Wohnungen pro Jahr sollen neu genehmigt werden. Auch das ist ein historischer Einbruch.
Ja.
Und dazu passt auch, dass die Stimmung in der Bauwirtschaft so schlecht ist wie seit Beginn der Aufzeichnung 91 nicht mehr. Das IFO-Institut hat einen Geschäftsklima-Index rausgegeben und demnach ist die Stimmung in der Baubranche bezogen auf das jetzt angefangene Jahr so schlecht wie noch nie.
Also ganz viel schlechter Ausblick tatsächlich. Die
Sorry.
Ja, die Kauf- und Grundstückspreise stagnieren, die Mieten steigen, sowohl bei den Wohnungen, die jetzt neu zur Wiedervermietung kommen, als auch den ganz neu gebauten Wohnungen und es werden auch insgesamt weniger Wohnungen neu gebaut. Was man für den sozialen Wohnungsbau sagen kann, das ist ja zumindest eine Beobachtung, die man so in Großstädten machen kann, dadurch, dass ja praktisch alle Großstädte eine ähnliche Strategie jetzt hatten, um auf die Krise zu antworten, also zu sagen, wenn jetzt die Baupreise so dermaßen explodieren, die sind ja, also haben sich ja teilweise verdoppelt, dann müssen wir halt auch mit einer viel größeren Förderung dann nochmal reingehen, das heißt also den Neubau von sozialen Wohnungen ja ein Stück weit attraktiver zu machen. Das hat teilweise vielleicht auch funktioniert. Also es gab jetzt in Berlin zum Beispiel, also in Berlin gibt es seit 2014 wieder eine Förderung für den sozialen Wohnungsbau und jetzt im letzten Jahr mit deutlich besserer, angepasster Förderung wurden gab es die zweitgrößten Anzahl an neu geförderten Wohnungen. Mhm. Das ist erstmal interessant. Das Muster bleibt im Übrigen dasselbe. Also es sind weiterhin vor allem kommunale Wohnungsunternehmen und also mit mehr als 90% der Wohnungen, die tatsächlich gefördert werden, werden von kommunalen Unternehmen gebaut. Private und leider auch Genossenschaften machen sich da weiterhin einen ganz schlanken Fuß. Aber es gibt eben diese, ja, ich sag mal gewissermaßen Mitmahmeeffekte durch diese erhöhte Förderung, was insofern ganz interessant ist, weil wenn das Neubauvolumen insgesamt runtergeht, aber der Anteil an Sozialwohnungen etwas höher eben wird, dann ja, gibt es eben diesen etwas höheren Anteil an Sozialwohnungen an insgesamt die neu gebauten Wohnungen. Aber das muss man eben auch sagen, beides insgesamt zu wenig.
Also immerhin kann man da festhalten, ein Stück weit, hattest du ja auch schon gesagt, haben die Länder und auch die Bundesregierung, die hat ja auch die Mittel für den sozialen Wohnungsbau massiv angehoben, ein bisschen eine Korrektur, eine wohnungspolitische Korrektur weg von quasi neoliberalen Paradigmen vorgenommen, denn es ist im Endeffekt eine antizyklische Maßnahme, im Ökonomsprech das mal zu sagen, okay, wir haben eine Krise in der Baubranche, die private Bautätigkeit bricht ein, wir halten jetzt dagegen und versuchen eben durch die deutliche Anhebung von öffentlichen Fördermitteln antizyklisch quasi darauf zu reagieren, damit man zumindest den sozialen Wohnungsbau als Ausgleich fördert. Und das ist etwas, was politisch auf jeden Fall sinnvoll ist und was auch ein bisschen funktioniert. Und immerhin, also wir hoffen und es lässt sich auch ein bisschen erwarten, dass zumindest in diesem Jahr ein paar mehr Sozialwohnungen entstehen werden als vielleicht sogar in den letzten Jahren. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Bauzinsen für einen normalen, frei finanzierten Kredit so massiv gestiegen sind und dass sich viele Bauherren jetzt eben überhaupt erst überlegen, okay, dann nehme ich vielleicht so einen zinsvergünstigten Förderkredit für den sozialen Wohnungsbau in Anspruch. Da muss ich dann keine Zinsen zahlen, muss dafür Sozialwohnungen errichten, aber immerhin, das wäre bei allem, was gerade sehr schlecht ist, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass zumindest im 2024 ein paar mehr Sozialwohnungen entstehen könnten, eben aus der Situation heraus, dass sonst auch kaum noch was gebaut wird.
Die Frage ist trotzdem, ob das reichen wird, um die Kapazitäten im Baugewerbe zu halten. Also ich meine, das kann man ja vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, wir sprechen ja immer ein Stück weit in Widersprüchen. Wir sagen auf der einen Seite, das, was neu gebaut wird, ist im Durchschnitt so dermaßen viel zu teuer und auf der anderen Seite ist es schon eine Notwendigkeit, dass eben auch Wohnungen gebaut werden, aber eben bezahlbare Wohnungen. Dafür braucht es aber tatsächlich die Menschen am Ende, die diese Wohnungen auch bauen. Und seit ja mittlerweile mehr als einem Jahr gibt es zum Beispiel von der Industriegewerkschaft Agrar Bauen, Agrar, Umwelt, so ist es richtig.
IGBAU.
IGBAU, genau. Immer die Warnung vor dem sogenannten Gastroeffekt, den wir in der Corona-Pandemie erlebt haben. Das heißt also, dass durch die durch das Schließen von Gastronomieeinrichtungen ganz viele quasi Menschen erstmal arbeitslos geworden sind, die dann aber, als Gastronomieeinrichtungen wieder geöffnet haben, nicht wieder zurückgekehrt sind. Und das ist jetzt was, was auch für den Baubereich gewissermaßen befürchtet wird, dass also wir weiter einbrechende Neubauaktivitäten haben werden. Noch sind einige Auftragsbücher gut gefüllt, insbesondere in Berlin. Aber die Frage ist eben, wie lange wird das noch bestehen bleiben und kommen wir am Ende vielleicht irgendwann raus aus so einer Krise und haben am Ende zu wenig Baukapazitäten, um den dringenden Wohnraumbedarf an bezahlbaren Wohnungen, der alleine durch den Zuzug auch nach Deutschland und nach Berlin immer weiter auch bestehen bleibt, um den überhaupt zu decken. Man kann sich trotzdem nochmal jetzt auch angucken, mit welchen Gegenstrategien wird gegengehalten. Also wir haben gerade über eine erhöhte Förderung gesprochen. Das ist aber gewissermaßen trotzdem ein Stückchen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn wir sagen, in Berlin wurde jetzt vom schwarz-roten Senat das Ziel ausgegeben, 20.000 Wohnungen sollen es jährlich werden. Es wären wahrscheinlich eher so 14.000, 15.000, 16.000 Wohnungen. Das Ziel also recht deutlich verfehlt und nicht mal ganz ein Viertel dieser Wohnungen sind Sozialwohnungen, obwohl also die Hälfte der Berliner und Berliner Anspruch darauf hätte. Dann reagiert der Senat also hier an der Stelle mit einer erhöhten Förderung und ansonsten vor allem mit Deregulierung. Also es werden, die Bauordnung wurde jetzt in Berlin auf den Prüfstand gestellt. Es soll jetzt noch ein schneller Bauengesetz, ein wieder schöner Gefajeska-Begriff, eingeführt werden. Das ist alles klassisch, glaube kann man so sagen, neoliberale Politik. Also statt jetzt wirklich ganz intensiv auf Investitionen, auf eigenen Kapazitätsaufbau etc. zu setzen, ist eben die Antwort Deregulierung. Wir werden das genau beobachten und denken aber erstmal, dass das nicht so viel bringen wird. Aber wir werden es abwarten müssen. Mhm. Ansonsten ein Thema, was uns in diesem Jahr insofern auch begleiten wird. Ich meine, vielleicht ist das sogar nochmal was, wo wir eine eigene Folge draus machen. Es wird gewählt zum Europäischen Parlament in diesem Jahr und zwar am 9. Juni, wenn ich das richtig sehe.
Von einer Glaskugel in die nächste.
Ganz genau, wunderbar. Und eigentlich ist es mal so ein bisschen an der Zeit, sich die Frage zu stellen, welche Rolle spielen denn eigentlich Europa oder eben an dieser Stelle die Europäische Union in Fragen Wohnungspolitik? Da wollen wir jetzt gar nicht, glaube ich, ganz ausführlich drüber sprechen, weil das kann man sicherlich nochmal wirklich in einer einzelnen Folge irgendwie machen. Und wenn man sich die Situation in Europa anschaut, es gibt natürlich einfach auch sehr unterschiedliche Wohnungspolitiken in den einzelnen Ländern. Länder mit einer sehr hohen Eigentumsquote, Länder mit einem quasi komplett deregulierten Wohnungsmarkt. Deutschland vielleicht so ein bisschen in der Mitte mit tatsächlich ja einem recht hohen Mietwohnungsangebot und einem mehr oder weniger regulierten Wohnungsmarkt. Also insofern ist das schon nochmal ganz interessant, aber ich glaube, wenn man über die EU und die Relevanz für Wohnungspolitik sprechen möchte, dann kommt man recht schnell auf drei Themen mindestens. Einerseits geht es um sogenannte Sanierungspflicht. Das war jetzt sehr lange in der Europäischen Union ein Thema. In Expertenkreisen ist man eigentlich schon davon ausgegangen, dass also die Pflicht eingeführt wird, dass bis 2033 die Gebäude mit den schlechtesten Energieeffizienzklassen, also die werden von A bis H eingeteilt und die Idee war, also alles, was F, G und H ist, muss mindestens auf Energieeffizienzklasse E hergestellt sein bis 2033. Diese doch sehr restriktive Auslegung so einer Sanierungspflicht ist jetzt nicht gekommen. Stattdessen geht es also um gewisse Einsparungen, dass also im Vergleich zum Jahr 2020 die durchschnittlichen Energieeinsparungen um 16% vorgenommen werden sollen bis 2030. Da geht es allerdings nicht nur um die sogenannten Worst Performing Buildings, also über was ich gerade sprach, diese mit den schlechtesten Energieeffizienzklassen, sondern insgesamt. Und es geht hier auch gar nicht nur um den Primärenergieverbrauch, doch es geht um den Primärenergieverbrauch, genau, und nicht auf den Endenergieverbrauch. Will damit sagen, die Einsparungen müssen gar nicht zwangsläufig durch eine Sanierung von Gebäuden vorgenommen werden, sondern die ganze Frage, wie kann man Wohngebäude besser an Fernwärmesystemen anschließen, damit also weniger Energieverlust am Ende entsteht, das ist tatsächlich nochmal eine Frage. kann wahrscheinlich an vielen Stellen sagen, Klimaschutz ist so groß, dass man alleine als Berlin schon gar nicht, als Deutschland auch nicht, sondern mindestens als Europäische Union darauf eine Antwort geben muss. Und da muss man einfach nochmal, glaube ich, die Relevanz des Gebäudesektors für den Klimaschutz einfach tatsächlich betonen. Es ist natürlich so, wäre jetzt diese auch eine restriktivere Regelung, Sanierungspflicht im Europäischen Parlament beschlossen worden, dann ist immer noch das Nadelöhr, ob das tatsächlich am Ende in nationales Recht übersetzt, sprich ratifiziert wird. Aber trotzdem, ich glaube, die ganze Frage, was macht Europa in Sachen Klimaschutz und welche Rolle spielen da die Wohngebäude, wird auch im EU-Wahlkampf oder sollte im EU-Wahlkampf, denke ich, nochmal eine große Rolle spielen.
Ich meine, bei der EU-Gebäuderichtlinie, darum geht es ja bei den Sanierungen, war ja sehr interessant, dass Deutschland mit Clara Geiwitz, aber auch ja natürlich mit den Grünen in der Bundesregierung, nachdem Deutschland eigentlich relativ lange auch der Idee einer Sanierungspflicht gar nicht so kritisch gegenübersteht, dann tatsächlich in den Verhandlungen seine Position verändert hat und Clara Geiwitz dann eine der führenden Gegnerin dieser harten Sanierungspflicht war. Sicherlich, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, passierte das auch vor dem Hintergrund, dass wir die Debatte um das Heizungsgesetz hatten, wo ja auch von einer Sanierungspflicht lange Zeit gesprochen wurde. Und da die Bundesregierung ja massiv Feder lassen musste, auch völlig zu Recht, weil eben als der Entwurf damals in die Debatte kam, ja noch nicht klar war, wie das eigentlich mit der Förderung passieren soll und viele Leute sich da im Stich gelassen gefühlt haben. Aber sehr interessant war, dass Deutschland tatsächlich als eines der führenden Staaten eine harte Sanierungspflicht für die Worst Performing Buildings EU-weit verhindert hat. Und wir jetzt eben diese lasche Regulierung haben, die im Endeffekt bedeutet, die Einzelstaaten können sich ein Stück weit aussuchen, wie sie es machen und ob sie jetzt wirklich an den Gebäudebestand rangehen und wirklich da energetisch modernisieren, ist nicht ganz klar. Und dann bei dem ganzen Thema muss man ja auch immer bedenken, das haben ja auch jetzt verschiedene Studien nachgewiesen, Leute mit kleinem Geldbeutel wohnen in der Regel in den schlechtest saniertesten Gebäuden und zahlen eben, wir haben am Anfang über die Warmbetriebskosten gesprochen, auch verhältnismäßig am meisten für Heizung und Warmwasser, was tatsächlich einfach daran liegt, dass die Gebäude schlecht gedämmt sind, dass die ja häufig mit fossilen Energien betrieben werden und dass die halt am meisten dann quasi von dieser Energiepreisprise getroffen wurden. Das muss man ja auf jeden Fall auch im Hinterkopf haben. Wenn wir über EU und Wohnungspolitik sprechen, dann ist ein weiteres Thema auch tatsächlich, glaube ich, für viele wahrscheinlich auch überraschend, ein recht großes, nämlich, dass die EU ja einen relativ großen Anteil daran hat, dass wir europaweit, aber ja auch vor allen Dingen in Deutschland, den Aufstieg von den sogenannten finanzialisierten Wohnungskonzernen erleben konnten. Also da reden wir über Vonovia und Co. Denn die EU hat in der Vergangenheit immer wieder Entscheidungen getroffen, die quasi im Sinne der Finanzkonzerne waren. Und was die Regulierung angeht, was die Öffnung von Finanzmärkten angeht für den Wohnungsbereich. Aber was ganz aktuell eben eine Riesendebatte ist, die läuft, die auch schon seit einigen Jahren läuft und wo die EU einen sehr großen Teil drin hat, ist tatsächlich die sogenannte EU-Taxonomie.
Sagt mir irgendwas. War irgendwie vor einem Jahr, anderthalb Jahren Riesendebatte.
Ja.
Aber du musst uns nochmal abholen.
Genau, ich muss euch nochmal abholen. Ich versuch's auch ganz kurz. Die EU-Taxonomie sind im Endeffekt eigentlich Standards, die festgelegt werden, wenn ein Investor oder eine Fondsgesellschaft in grüne oder nachhaltige Anlageprodukte investieren will. Das ist ja gerade ein Riesenschrei. Also immer mehr Anleger gehen zu ihrer Bank und sagen, ich will Altersvorsorge betreiben. Bitte gib mir doch ein möglichst nachhaltiges Produkt. Und mit dieser EU-Taxonomie wird eben festgelegt, wenn man so will, welche Unternehmen, welche Investitionsmöglichkeiten gibt es, um sein Geld, vereinfacht gesagt, nachhaltig oder sozial anzulegen. Das wird dann über die sogenannten ESG-Kriterien festgelegt. Und genau, damit entscheidet die EU im Endeffekt oder gibt Hinweise für Investoren, welche Produkte sie tatsächlich denn als grün und nachhaltig und sozial labeln können. Und Das wissen eben die wenigsten, dass wenn sie zur Bank gehen und dann nachhaltig investieren wollen, dass diese Kriterien, nach denen dann die Bankberater beispielsweise aussuchen, welche Anlageprodukte da vorgeschlagen werden, dass das tatsächlich Regularien sind, die von der EU festgelegt werden. Und diese Diskussion gibt es seit 2021. Und die Immobilienwirtschaft und zum Beispiel eben auch Vonovia und Co. bemühen sich seit langem darum, dass auch ihre Wohnungsunternehmen und ihre im Endeffekt Bewirtschaftungsstrategien auch als grün, nachhaltig und sozial gelabelt werden. Da werden dann zum Beispiel die ganze Frage von, wie gut energetisch modernisiert ist mein Bestand, kommen damit rein. Aber auch solche Fragen wie zum Beispiel, welche Selbstverpflichtungen leben sich die Unternehmen aus? Also Vonovia hat sich ja selber verpflichtet, ein Stück weit etwas weniger in Berlin an Mieten zu nehmen, als eigentlich auf dem normalen Markt möglich wäre. Also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen im Rahmen dieses Wohnungsbündnisses. Und all das dient eben tatsächlich auch dazu, sich selbst als soziale und nachhaltige Anlageinvestitionsmöglichkeit zu gerieren. Und auch da lohnt sich tatsächlich der Blick eben auf die EU, weil die EU durch ihre Taxonomie, die auch jedes Jahr quasi neue Kriterien herausgibt, ja, entscheidend dazu beiträgt, dass auch Finanzkonzerne auf dem Wohnungsmarkt eben an Größe gewinnen. Denn ich habe es ja schon gesagt, dass die nachhaltige Anlage von Geld wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Und wenn Vonovia und Co. es tatsächlich schaffen sollten, dass auch sie als nachhaltige soziale Anlage gelten, dann blüht ihnen tatsächlich eine relativ gute Zukunft, weil auch, ja, nachhaltige Kapitalanlagen dann eben in die Unternehmen fließen dürfen.
Ein weiteres Thema, wenn wir über die Frage der Relevanz von Wohnungspolitik und Europäischer Union und damit eben auch zusammenhängend Europawahlen sprechen, ist sicherlich die ganze Frage des sozialen Wohnungsbaus. Dafür muss man vielleicht zu Beginn ein bisschen sogar in die Geschichte zurückgehen. Ich meine, wir kennen heute sozialen Wohnungsbau ja immer als eine Beschaffung von Wohnraum für Arme vor allem. Also für diejenigen, wie es dann immer heißt, die sich nicht selbstständig am Markt mit Wohnraum versorgen können. Aber eigentlich ist die Geschichte des sozialen Wohnungsbaus ja eine gewesen, die zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wirklich breite Bevölkerungsschichten mit eben bezahlbarem Wohnraum versorgt hat. Im Zuge von ja tatsächlich neoliberalen Politiken hat sich das dann immer mehr dazu eben gewandelt, dass ja es gewissermaßen einen Rückzug des Staats aus der staatlichen oder aus der sozialen Wohnraumversorgung gab und eben vielen Ländern sozialer Wohnungsbau komplett zurückgefahren wurde oder eben auf so ein besonders kleines Maß, dass eben wirklich nur die untersten 20-25% überhaupt zum Beispiel berechtigt sind, hier sozialen Wohnungsbau tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. Nun ist es so, dass es das sogenannte EU-Beihilferecht gibt. Das klingt jetzt auch gar nicht wahnsinnig attraktiv und spannend, aber es ist es tatsächlich, weil dieses EU-Beihilferecht und die sogenannte DAVI-Richtlinie dazu geführt haben, dass in verschiedenen europäischen Ländern, die also soziale Wohnungsbauprogramme aufgelegt haben, die sich wieder eigentlich den Wurzeln zurück erinnert haben und gesagt haben, wir wollen wirklich ganz breite Bevölkerungsschichten damit erreichen. Und solche sozialen Wohnungsbauprogramme gab es zum Beispiel in den Niederlanden, in Schweden, in Belgien, insbesondere auch in der Stadt Wien, dass die sozusagen kollidiert haben mit diesem EU-Beihilferecht, was eben vorgeschrieben hat, man kann es gewissermaßen sagen, es soll eben keine zu starke Marktverzerrung stattfinden, wenn man hier also stark staatlich interveniert in einen Wirtschaftssektor und deswegen gesagt hat, es braucht enge Einkommensgrenzen, also für recht wenig Haushalte. Und man muss sich darauf beschränken, eben vor allem einkommensarme Gruppen, die sich nicht am Markt selbstständig versorgen können, dass nur für diejenigen tatsächlich Wohnungen gebaut werden können. Eine neoliberale Wohnungspolitik, gewissermaßen das Verständnis, der Staat geht nur da rein, wo er wirklich muss und nicht begreift Wohnraum als Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist wirklich seit Jahren ein wirklich großes Thema und es wäre sicherlich spannend, wenn das auch im EU-Wahlkampf nochmal eine Rolle spielte, weil wir ja die Entwicklung, über die wir ganz am Anfang sprachen, der Wohnungsbau bricht ein, das ja tatsächlich in ganz vielen EU-Staaten auch eine Rolle spielt und insofern wäre das ja, was wir hier schon häufiger auch besprochen haben, der richtige Zeitpunkt für antizyklische Investitionen und vielleicht eben eigentlich auch ein Möglichkeitsfenster, wenn man jetzt wirklich breite Investitionsprogramme auflegen würde, um hier den sozialen Wohnungsbau tatsächlich einfach anzukurbeln. Mhm. Ja, die Beschränkung ist nicht nur politisch falsch und eben gewissermaßen aus der Zeit gefallen. Es ist ja einfach auch so, dass Zinswende und Baukosten, darüber haben wir auch gesprochen, den Neubau für breite Schichten völlig unbezahlbar machen. Die Wohnungsfrage ist eben mittlerweile, und das eben vielleicht auch im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, nicht nur eine Frage für die Ärmsten, sondern auch mittlerweile ein Problem der Mittelklasse. Mhm. Es gibt politisch partielle Verschiebungen. Deutschland will in der EU selbst auch eine Reform, aber neue Chancen durch eine neue Wettbewerbskommissarin, wonach es ja erstmal aussah, also dass Margrethe Vestager vielleicht doch ausgewechselt wird, die sind vorerst nicht gegeben. Bleibt abzuwarten, ob und was nach der EU-Wahl tatsächlich kommt. Ich meine, das ist ja vielleicht gewissermaßen ohnehin die Frage, die wir uns hier auch jetzt zuletzt nochmal widmen sollten. Ich meine, wir müssen jetzt hier, glaube ich, gar nicht nur über Rechtsruck sprechen. Das ist was, was man hier auch sozusagen natürlich immer feststellen kann, weil auch was die EU-Wahlen angeht, ist nun nicht zu erwarten, dass es am Ende eine linke Mehrheit geben wird im Europäischen Parlament, um nun wirklich sehr vorsichtig das auszudrücken. Sondern die Frage ja trotzdem, welche Alternativen gibt es jetzt oder was machen wir aus der Situation? Also wenn wir feststellen, Mieterinnen und Mieter haben mit hohen Betriebskosten zu tun, mit weiter steigenden Mieten zu tun, mit teuren Neubaumieten zu tun. Der bezahlbare Wohnungsneubau wird nicht entsprechend angekurbelt. Und auch wahrscheinlich die EU-Wahlen werden nicht so richtig einen Unterschied machen. Es ist nun trotzdem die Frage, wie ist eigentlich die Mietenbewegung aufgestellt, Philipp?
Also ich würde vielleicht erstmal nochmal ganz kurz festhalten zur EU. Das ist ja das, die EU-Wahlen, das ist ja das, wo alle jetzt ein Stück weit auch in der nächsten Zeit drauf blicken werden. Da lässt sich festhalten, also die EU verhindert den sozialen Wohnungsbau für breite Schichten der Bevölkerung und will ihn in neoliberaler Weise für die Ärmsten zurichten. Die EU verhindert eine Sanierungspflicht für die schlecht gedämmtesten Häuser und die EU fördert die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes. Das sollte ja eigentlich Anlass genug sein, um vielleicht dieses Thema Wohnen auch bei den Europawahlen tatsächlich ein Stück weit auch wieder aufs Tableau zu hieven und auch für die Mietenbewegung vielleicht einen kleinen Hinweis geben, dass auch diese Wahlen ja in ihrem quasi Metier gar nicht so unwichtig sind. Die Mietenbewegung, wir haben es leider ja auch in dem Podcast hier immer wieder besprochen, hatte jetzt 2023 kein einfaches Jahr. Es gab keine größeren Mobilisierungen, keine größeren Demos. Es ist jetzt in Berlin zumindest geplant, für den Juni wahrscheinlich nochmal etwas Größeres zu machen. Denn ja, die Probleme bleiben. Auch politisch ist eigentlich nicht wirklich viel Neues und Besseres zu erwarten. Ich bin aber ehrlich gesagt trotzdem noch nicht ganz so entschieden, ob es wirklich klappt mit so einer größeren Mobilisierung. Also ich glaube, ein Punkt, den man tatsächlich nicht vergessen darf, und ich glaube, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es so eine Empörungswelle gibt, die vielleicht die Leute auch auf die Straße treiben, können tatsächlich jetzt die Zustände bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen sein, wo ja die Mieten massiv gestiegen sind, wo es immer mehr Berichte darüber gibt, dass in den Häusern halt ja, viel kaputt ist, wenig repariert wird, der Mieterservice schlecht ist und die Leute so ein bisschen dieses Versprechen, was mit dem kommunalen Eigentum eigentlich auch berechterweise einhergeht, nämlich gutes Wohnen für alle, dass das halt gerade so ein bisschen in Misskredit gerät. Und ich glaube, da gibt es so ein gewissen Potenzial, dass da auch mehr Leute sich empören. Vielleicht würde ich da ein Stück weit drauf meine Hoffnung setzen, dass man da auch nochmal eine größere Mobilisierung hinbekommt. Niklas, was meinst du? Du bist ja der Vergesellschaftungsexperte. Wie geht's damit weiter?
Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr noch über einen Gesetzesvolksentscheid sprechen und vielleicht wird auch in diesem Jahr schon Unterschriften gesammelt. Das wäre ja sehr zu wünschen. Also für alle, die es nicht verfolgt haben, sei nochmal zusammengefasst. Deutsche Wohnen und Co. in Eigenen macht einen zweiten Volksentscheid, diesmal rechtlich verbindlich und hat auch schon erste Schritte darin unternommen oder ist mittendrin dabei, das entsprechende Gesetz zu schreiben. Hat dafür ja auch eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne nochmal gemacht. Ja, also ich glaube, ich bin auch gewissermaßen nicht konsterniert, aber jedenfalls auch nicht sonderlich optimistisch, was dieses Jahr angeht. Ich würde schon sagen, die Mieten- und Wohnungsfrage ist weiterhin eine der Top-Fragen. Die ist ganz oben. Es gab auch nochmal vom RBB. Genau, gab es auch nochmal eine tatsächlich bundesweite Umfrage zum Beginn diesen Jahres, was die politischen Top-Themen sind. Und tatsächlich haben 55% der Befragten, und das war der zweithöchste Wert, gesagt, es ist bezahlbarer Wohnraum. Und ich meine, wenn wir uns die Lage in Berlin anschauen, ja, also die Mieten steigen im Bestand, die quasi zweite Miete, die Heizkosten steigen enorm. Es wird immer schwieriger, noch irgendwo eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und es gibt aber leider gerade nicht so richtig einen großen Hoffnungsschimmer. Das war Deutsche Wohnen Co. Enteignen vor einigen Jahren, als sie angetreten sind. Das waren große Mobilisierungen, als es die gab mit Demonstrationen. Es war natürlich auch der Mietendeckel in Berlin. Und der, also sozusagen als Regierungsprojekt unter einer linken Senatorin. Und das ist jetzt aber gerade alles, naja, ich sag mal, nicht in seinem besten Zyklus. Und es bleibt, finde ich, eben schon abzuwarten, wo sind gewissermaßen, oh, jetzt möchte ich mal einen schönen Begriff aufgreifen, wo sind gewissermaßen Triggerpunkte, wo wir wieder schaffen können, als breite Bündnisse, als Mietenbewegung, aber eben auch als linke Parteien und linke Bewegung insgesamt in die Offensive zu kommen. Vielleicht ist es Sind es die Zustände bei den landeseigenen Unternehmen, weil man immer erwarten könnte noch, vielleicht kann man hier Konflikte anders gewinnen als gegen private Konzerne. Aber es bleibt wirklich tatsächlich einfach abzuwarten. Und ich glaube, vielleicht würde ich das so ein bisschen auch als mein Schlussstatement dazu setzen, es braucht eine gute Idee. Es braucht eine originelle, neue Idee, wie Mieterinnen und Mieter wieder gewissermaßen Hoffnung schöpfen können und wieder stärker sich wehren und auf die Straße gehen. Die Probleme sind auf jeden Fall da. Ich glaube, es braucht tatsächlich einfach eine Akteurin, einen Akteur, der diesen Unmut, der latent sich ja auch an ganz vielen Stellen äußert, das tatsächlich ein bisschen bündelt und in eine politische Offensive umwandelt.
Dann sind wir doch mal gespannt, ob sich so ein Akteur vielleicht ja auch etabliert in Berlin. Wir sind auf jeden Fall weiter dran und wenn ihr Ideen habt, schickt uns die gerne. Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.
Ciao.